Wunderschönen guten Morgen. Danke, Manu. Einen schönen vierten Advent euch. Ihr wisst, was das bedeutet, oder?
Noch drei Tage.
Und dann ist es soweit. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt. So schön, dass wir heute nochmal in unserer Predigtserie weitermachen dürfen zum Thema Freude. Joy to your world. Und heute mit dem Thema Mitten in deiner Nacht, wenn du keinen Ausweg siehst. Das ist, finde ich, ganz schön knackiger Spannungsbogen, den wir haben zu Weihnachten und auch ein Spannungsfeld, das um uns herum das Thema Freude propagiert, ausgesprochen, ausgerufen, ja sogar ausgesungen wird. Aber sind wir ehrlich, in unserem Leben ganz oft haben wir doch auch Momente der dunklen Nacht und Momente der Ausweglosigkeit. Und dann kommt sowas wie Weihnachten und das kriegen wir plötzlich gar nicht mehr zusammen. Und obwohl ein Fest für Freude steht, kommt Isolierung dabei raus. Und deswegen ist es so, dass um uns rum und vielleicht auch gerade ganz stark hier im Raum Menschen gerade zur Weihnachtszeit unter besonderer Verzweiflung leiden. Weil es Nacht ist. Weil es dunkel ist. Und dann, ja, gell, wisst ihr, dann kommen wir mit einfachen Botschaften daher und die können manchmal emotional sogar dann fast wie Hohn und Spott rüberkommen. Und ich glaube, dafür gibt es Lösungen, denn was feiern wir jetzt in den nächsten Tagen? Dass Gott Mensch wurde und dass Jesus in Pracht und Herrlichkeit mit großen Karossen, rotem Teppich in einen Königspalast einzog hier, um auf dieser Welt bei uns zu leben. Richtig? Nicht? Okay, habe ich da irgendwas falsch notiert wahrscheinlich? Also wir feiern nicht Jesu Geburt an Weihnachten, richtig? Doch. Ja, was denn jetzt? Also gerade eben noch schüttelt ihr den Kopf und jetzt dann doch. Okay, wir feiern Jesus. Ach so, das mit dem Königspalast war falsch. Richtig. Wo ist Jesus dann geboren? Tosca, come on. In einem Stall. Das klingt doch sehr unwahrscheinlich. Kommt, Leute, Gott wird Mensch und wird in einem Stall geboren. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, Leute, so ist das. Wir haben eine verklärte Sicht und weil wir es oft hören, denkt man immer drüber nach. Es ist total unsinnig, dass Gott auf die Welt kommt und in einem Stall geboren wird. Wir müssen uns tatsächlich fragen, warum eigentlich? Das ist doch die Frage, warum der Stall und warum musste es auf diese Art und Weise sein? Und ich finde, hier liegt eine Bedeutung drin, die dürfen wir betonen und ich glaube, die führt uns auch zu dem Thema und ich finde, das hat was zu tun mit unserer Weihnachtsromantik. Und ja, ich gebe zu, ich stehe auch auf Weihnachtsromantik. Die Mimi und ich waren vergangene Woche einkaufen in einem Großhandel und ich musste erschrocken feststellen, dass in der Woche vor Weihnachten all die Weihnachtsdeko unfassbar reduziert war. Und Leute, da gab es Sachen, die kenne ich nur aus amerikanischen Filmen. Unter anderem, und es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Es gab ein, stellt euch vor, eine Geschenkbox in dieser Größe und halb raus hing ein Schneemann, der noch so den Deckel von dem Geschenk auf dem Kopf hat, dass man das so in den Garten stellen kann. Und Leute, ja, mega kitschig, aber ich wollte das haben. Und Leute, es hat nur 30 Euro gekostet. Und Mimi hat Nein gesagt. Ich schwenke um, ich möchte heute über Enttäuschung sprechen. Wirklich, Leute. Und nebendran das Ganze mit einem Weihnachtsmann. Dann gab es so Rentiere mit Blinklichtern und diese LED-Lichter Weihnachtsmänner, wo dann der Arm in zwei Positionen ist, dass das nachts aussieht, als würde er winken. Und ich wollte das alles haben. Geworden ist es dann ein in dieser Größe großer Nussknacker. Der war okay, den durfte ich dann hinstellen. Aber Leute, ja, ich stehe auf diesen ganzen Weihnachtskitsch. Ich mag diese ganzen Weihnachtslieder. Und wenn bei uns am Heiligabend der Baum geschmückt wird, ist mein Job, Bing Crosby aufzulegen. Winter Wonderland and I'm dreaming of a white Christmas. Ja, ich mag das. Und ganz kurz, Leute, ganz kurz, vor 2 Tagen war in der Wettervorhersage eine Sternflocke für Heiligabend drin gestanden. Und ich dachte kurz, es wird doch das, um was es wirklich geht. Schnee an Weihnachten. Und wir ertappen uns dabei, ne? Ja, irgendwie mögen wir das. Für mich als Filmfan besonders, diese ganzen kitschigen Weihnachtsfilme. Ich gucke die alle. Ich mag das. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Sichten. Jetzt hat der Philipp letzte Woche schon verlautbaren lassen, was für uns als Pastorenteam der beste Weihnachtsfilm ist. Ich verrate es nicht, nachhören in der Predigt von letzter Woche. Die war auch sehr gewaltig. Aber ja, Kevin allein zu Hause und was es alles gibt. Für mich ist schöne Bescherung Griswolds mit den ganzen Lichtern auf dem... Ach, es ist toll. Und vor ein paar Jahren hat das ZDF eine Neuverfilmung von In 80 Tagen um die Welt gemacht. Vielleicht hat die jemand von euch gesehen. Ist spannenderweise die online am best bewertetste Verfilmung von diesem Jules Verne-Roman. Und ich finde, die hat enorm Spaß gemacht. Und es gab eine Szene in dieser Serie, die hat was mit mir gemacht. Und zwar kommen die dann irgendwann auf ihre Reise um die Welt in so einer Westernstadt an, in einer Postkutsche. Und ich war so, oh ja, und plötzlich setzte bei mir Western-Romantik an. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein kleiner Junge, Cowboy sein. Und das wäre es doch jetzt, in so einer Western-Stadt sein. Und da gibt es diese schöne Szene, die steigen aus der Postkutsche und landen direkt, wie sie unten ankommen, im Matsch. Und alles ist schmutzig und dreckig. Und mir wurde in einem Moment bewusst, diese Romantik ist einfach nicht wahr. Das war nicht kuschelig, das war nicht cozy. Das war schmutzig. Und dann habe ich mir mal mich genau angeguckt, wie lange ich ohne ein schönes Bad klarkommen würde. Und das ist nicht sehr lange. Und Leute, ich liebe meine Badewanne. Und dann so Matsch und Bäh. Und Leute, wenn wir über Weihnachten nachdenken und wenn ihr recht haben solltet, dass Gottes Sohn wirklich in der Krippe auf die Welt gekommen ist, in einem Stall, dann ist das nicht romantisch. Überhaupt nicht. Dann ist das richtig krass. Dann ist das so anders wie das, was wir in unseren Gefühlen an Weihnachten hochholen. Und das hat eine Bedeutung, weil es hat was mit Nacht zu tun. Es hat was zu tun mit, es hat dort gestunken. Leute, wir haben jetzt bei uns weihnachtlicher Duft. Da haben wir so ein Orangenduftlämpchen. Wenn ihr wollt, ich habe heute dabei, Wintersale nur heute, den Original-Stallgeruch von Bethlehem in Fläschchen abgepackt. Ihr könnt sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt, das mal bei euch im Wohnzimmer anmachen. Keiner von uns würde in romantischen Gefühlen bleiben. Das passt nicht zusammen. Aber wenn man mal dort ist, ich war mal an Weihnachten in Bethlehem. Das ist so anders. Das ist so, so anders. Und Leute, ich kann euch sagen, es war verrückt. Tagsüber bin ich im T-Shirt rumgelaufen und nachts war es so kalt. Wir waren damals mit der Musik dort und durften in der Weihnachtswoche in Bethlehem auf dem Platz vor der Geburtskirche live spielen. Das war echt grandios. Aber als Musiker waren wir nachts dann, haben uns in der Hotelbar getroffen, weil es da eine Klimaanlage gab und wir haben die hochgedreht auf die wärmste Temperatur, haben Tee getrunken und unter der Klimaanlage gestanden, weil es so bitter kalt war. Es hat gestunken im Stall. Es war kalt, es war zugig. Es war so, so anders. Und das ist wichtig, weil hier ist nichts kaschiert worden. Als der Sohn Gottes auf die Welt kam, wurde kein roter Teppich ausgerollt. Es war nicht standesgemäß, wie er kam. Und das hat eine Bedeutung. Er hätte es sich so raussuchen können. Und er hat es nicht getan. Und zwar wegen uns. Und wir finden diese berühmte Bibelstelle im Philipperbrief 2 ab Vers 7. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Wisst ihr, was auch toll ist? Gott ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben auch in unserer christlichen Theologie und in der Kultur der Kirchen spannende Sichtweisen, die uns manchmal den Blick nicht auf das lenken, was auch zentral sein darf. Wir merken das zum Beispiel schon, ohne dass ich es angehen möchte, weil ich liebe es, im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass ich fast so unterschreiben könnte, wenn nicht eine große Lücke übersprungen wird in diesem Glaubensbekenntnis. Denn wir sagen, wenn wir es sprechen, geboren von der Jungfrau Maria, und als nächstes kommt, fällt uns was auf? Geboren und gelitten. Da werden 33 Jahre Leben unterschlagen. Das macht das Glaubensbekenntnis nicht schlechter. Aber wie gut wäre es, wenn es noch eine Zeile gäbe, gelebt als wahrer Mensch und wahrer Gott unter uns. Und ich glaube, dafür brauchte es den Stall und dafür brauchte es nicht den Königspalast, weil sich Gott entschied zu sagen, ich werde niedrig, ich nehme Knechtgestalt an, heißt es im Lutherdeutsch. Ich werde zerbrechlich als Baby. Gott vertraut seinen Sohn Menschenhänden an und lässt sogar die Erniedrigung vom Windeln wechseln über ihn ergehen. Noch ein Geruch, der dazu kam im Stall. Und das ist wichtig, weil es hat mehr mit unserer Lebensrealität zu tun, als dieses geschönte Bild, das wir oft haben. Wenn wir über Ankunft sprechen im Advent, und heute ist der vierte Tag, wo wir darüber reden, dann reden wir auch von Erwartung. Denn wenn du weißt, etwas kommt, dann erwartest du es. Leute, als die Menschen, Nicole hat es so hervorragend gesagt, diese Prophetien hatten 700 Jahre davor, da haben sich Erwartungen in ihnen aufgebaut. Und wie krass, die wurden enttäuscht, weil Gott kam anders als erwartet. Wahrscheinlich hätte man den roten Teppich erwartet. Nicht in einem Stall, sondern im Palast. Und deswegen gehen ja die drei Weisen aus dem Morgenland zu Herodes, weil sie sagen, natürlich, wenn ein König geboren ist, wo wird der wohl geboren? Tosca, du hattest recht, aber die hätten dir gesagt, sehr unwahrscheinlich, wenn du mir von einem Stall erzählst. Da hat es schon einen Stern gebraucht, um das zu glauben und dahin zu gehen. Und Jesus kam nicht nur nicht in einen Königspalast, er kam auch in denkbar unschöne Rahmenbedingungen. Eine super junge Mutter. Es wird davon ausgegangen, dass Maria Teenager war. Und ihr Mann ist nicht der Vater. Super ungute Rahmenbedingungen. Es gab kein Krankenhausbett, keinen schönen Kreissaal, nicht mal eine Couch für eine Heimgeburt, weil sie waren nicht zu Hause. Die waren auf Reisen. Und es nicht in einem gut gefederten SUV, sondern zu Fuß. Ob es einen Esel gab, ist nicht belegt, by the way. Ob es Esel und Ochse in dem Stall gab, ist auch nicht belegt. Das ist alles unsere Weihnachtsromantik. Wenn ihr mir nicht glaubt, sucht mal in der Bibel, könnt ihr weit suchen. Es war Stallgeruch, es war schmutzig und es war, und das ist so wichtig, mitten in der Nacht. Denn Gott kam mitten in die Nacht. Und das ist zentral. Und das dürfen wir nicht überspringen. Wir dürfen nicht schnell vorspulen, damit unsere Romantik funktioniert, sondern wir müssen sehen, wie grandios das Geschenk ist, das Gott uns gemacht hat. Warum suchte er uns sich den Stall aus und warum in die Nacht hinein? Und dann haben wir dieses Szenario mit den Hirten. Leute, das ist eine eine ärmliche Situation. Die sind da draußen, auch das ist nicht romantisch. Ich war auf den Hirtenfeldern in Bethlehem. Ich habe das gesehen dort. Das ist nicht cozy. Da hat wahrscheinlich ein Wind durchgepfiffen, die waren nah an einem Feuer, mussten gucken, dass die Herden beisammen gehalten werden. Und da war Nacht durch und durch. Und plötzlich bricht Gott in diese Situation, auch da, wie abgefahren. Er sucht sich nicht die High Society raus als Zeugen. Er sucht sich nicht wirklich glaubhafte Zeugen raus, sondern er sagt, wir nehmen mal ein paar Hirten. Phänomenal. Hätte ich euch nochmal fragen können, wenn ihr mir gesagt hättet, die ersten, die es bezeugt haben, waren Hirten, hätte ich wahrscheinlich auch wieder gesagt, ja, hörst du dir selber zu? Unwahrscheinlich. Ich liebe unwahrscheinlich. Lasst uns zusammen die Geschichte angucken in Lukas 2, ab Vers 8. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Seht ihr es vor euch? Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie reagierten darauf mit großer Freude und sagten, sei uns herzlich willkommen, komm ans Feuer, schön, dass du da bist. Nein, sie erschraken und bekamen große Angst. So ist es, Leute. Die Überraschung, die ist gar nicht im ersten Moment willkommen gewesen, sondern die war wirklich eine Überraschung und sie sind erschrocken. Und jetzt kommt die Botschaft des Engels, der sagt zu ihnen, habt keine Angst, ich komme in Frieden. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und der erste Hirte fragte, Entschuldigung, kannst du es nochmal sagen? Ich habe gerade, glaube ich, falsch verstanden. Wie krass. Und als er das gesagt hatte, war plötzlich der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Ich weiß nicht, was ich heute habe mit meinem Sprachzentrum. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr da gerade erzählt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatten. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich all ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach, Luther Elberfelder sagen, und bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück, sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Das ist eine gute Nachricht. In eine Zeit der Angst, in eine politisch völlig verworrene, dunkle Zeit mit üblen Prognosen, unter Besatzung, unter Trübsal, kommt ein Engel und die Botschaft ist, fürchte dich nicht. Denn es kommt große Freude und jeder wird sich freuen. Und das Schöne für uns ist, Gott kam nicht nur bewusst mitten in die Nacht. Ich glaube, wir haben auch einen Gott, der ganz bewusst mitten in deine Nacht kommen möchte. Wir haben einen Gott, der keine Scheu hat, sich einem Stallgeruch auszusetzen. Der kein Problem mit Gestank hat. Der eine volle Windel erkennt, wenn er sie sieht. Und wisst ihr, manchmal haben wir echt volle Windeln durch unser Leben produziert. Und das hört sich nicht so an, als wäre das das Szenario, in das Gottes Herrlichkeit hineinbrechen könnte. Du hast nicht einen Sack voll Windeln und tust einen roten Teppich dafür ausbreiten, dass man darauf zuläuft. Und wisst ihr, was bei uns geschieht? Was ganz logisch ist in unserem Kopf. Wir denken, da kann Gott mir nicht begegnen, weil das ist nicht würdig genug. Aber was haben wir festgestellt schon in der ganzen Geschichte? Nichts von dem, was hier geschieht, ist logisch. Gott kommt genau mitten in die Nacht. Gott begegnet uns, wenn wir keinen Ausweg mehr haben in unserem Leben. Gott begegnet uns mitten in unserer Zerbrochenheit. Leute, der Schmuck, den wir an unseren Bäumen haben, der ist nicht so wirklich so schön in Wirklichkeit. Unsere Kugeln sind oft zerbrochen. Ich glaube, wir sind gut geschaffen. Ich glaube, wir sind schön geschaffen. Aber dann passiert das Leben. Und Dinge zerbrechen. Und ja, das sind Enttäuschungen. Nicht, weil man nicht einen Schneemann kriegt. Sondern wirklich Enttäuschung. Verzweiflungsmomente. Und ich sage es euch ehrlich, ich kenne die. Und nicht nur tagesweise, sondern monatelang, jahrelang, kein Ausweg in Sicht. Du fühlst dich wie in der Falle. In meinen 20ern fühlte ich mich gefangen in einem Beruf, den ich verachtet habe. Mein Leben war geprägt von jeden Tag weinend zur Arbeit laufen, jeden Tag unter Tränen zurück. Und das meine ich nicht sinnbildlich, sondern ich meine, mir liefen die Tränen jeden Tag, weil ich nicht wusste, wie packe ich das. Und ich erinnere mich so gut daran, weil ich damals ein Lied schrieb, das ich Minenfeld genannt habe. Weil für mich gefühlt das Leben war wie, ich versuche durchzukommen, aber ich habe das Gefühl, ob links und rechts überall könnte eine Mine sein, das nächste Ding geht hoch. Kennt ihr das im Leben? Wenn ihr gerade so einen richtigen Lauf habt, wo es schlecht läuft und du merkst, es ist etwas zerbrochen oder ihr wurdet verletzt, enttäuscht, verlassen. Manche von uns sind grundsätzlich unter einem Gefühl von Verlassenheit. Ich bin allein, Peter, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und ja, vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber ich kenne Momente der Nacht. Und ich kenne Zerbrochenheit und ich weiß, ich habe einen Gott, der es schon immer geliebt hat, dem Zerbrochenen zu begegnen. Der sich nicht die Upper Class raussucht. Der nicht schaut, bist du schön angezogen. Sondern er sagt, genau dich wähle ich und dich sehe ich. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich begegne dir dort, wo du bist. Nochmal, es gab keinen roten Teppich. Warum der Stall? Weil Gott da reingekommen ist, um Begegnung mit uns zu suchen, im Zugigen, im Kalten, im Geruchsintensiven. Und sagt, ich suche Beziehung und ich will Licht in dein Dunkel bringen. Er ist in die Nacht gekommen, um es hell zu machen. Das ist Weihnachten. Die Nacht ist Nacht, an der ist nicht zu diskutieren. Leute, manchmal habe ich das Gefühl, wir laufen durchs Leben und sagen, das ist gar keine Nacht. Darum ist nie gegangen, wir sollen nicht leugnen, wenn etwas Nacht ist. Die Frage ist, haben wir das Licht dabei? Und für die Fortgeschrittenen unter uns, sind wir das Licht? Denn auch da liegt eine Berufung drin. Gott kam, um Licht zu bringen und uns zu befähigen, anderen Licht zu bringen. Ja klar, das Licht kommt nicht aus uns heraus, aber wir haben es gekriegt, um es weiterzugeben. Dazu müssen wir aber auch anerkennen, dass die Nacht ist. Und die ganze Bibel ist voll von Belegen, dass wir einen Gott haben, der es liebt, uns zu begegnen, wenn es uns nicht gut geht. Psalm 34, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 147, noch ermutigender. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Wenn du heute hier bist Und es geht nicht um ein sich outen. Und du merkst, ich brauche Heilung, mein Herz ist zerbrochen. Ich habe Wunden, die sind offen. Lasst uns erkennen, wir haben einen Gott, der ein guter Arzt ist. Und der es liebt, Heilung zu bringen und Wunden zu verbinden. Und wir kriegen manche Spannungsfelder nicht schnell aufgelöst. Eine verbundene Wunde hört nicht sofort auf, weh zu tun. Ich würde mir das wünschen, auch in meinem Leben, ein Gebet drüber und alles ist rosig. Die Spannungsfelder, in die Jesus kam, auch bei seinen gewählten Zieheltern, wurden auch nicht einfach aufgelöst. Kaum ist Jesus geboren, fängt Herodes an, völlig am Rad zu drehen und alle Neugeborenen umzubringen. Und Gott macht kein Wunder, dass wir aus einem Wunder heraus die ganzen Soldaten am Haus von Maria und Josef vorbeiziehen und sie nicht finden, weil sie verblendet wurden. Nee, die mussten fliehen nach Ägypten. Jesus lebte die ersten Jahre in Afrika. Das war kein einfaches Auflösen von einem Spannungsfeld. Aber möglicherweise hat Gott die Flucht vorbereitend versorgt, indem er davor Gold, Weihrauch und Myrrhe an Maria und Josef hat bringen lassen durch Reiche. Und die Flucht war finanziert. Ist das nicht abgefahren? Aber es geschieht nicht so, wie wir es uns wünschen. Hättest du es nicht unmöglich machen können, dass ich überhaupt fliehen muss, Herr? Ich habe immer tolle Ideen, wie meine Probleme zu lösen wären. Ich bin allerdings auch sehr Hollywood versaut. Ich mag Happy Ends. Und ich mag, wenn der Twist kommt und sich's dreht. Und wisst ihr was? Der Twist kommt. Aber er kommt anders. Und er kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Weil die Filme, die Gott mit uns schreibt, sind nicht vorhersehbar. Ich muss aber darauf vertrauen, dass seine Art, sein Wesen ist, ins Zerbrochene hineinzugehen und uns zu begegnen. Es schockiert ihn nicht. Ich darf ihn dahin einladen und darf ihn bitten, dass er mir hier begegnet. Nicole dürft schon ganz schön hochkommen. Ich möchte, um diesen Twist im wahrsten Sinn des Wortes zu beleuchten, mit euch noch Johannes 14 anschauen. Ab Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dann ab Vers 11 diese Beschreibung. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich frage dich heute, wenn du es brauchst, glaubst du? Glaubst du das? Dass Gott in deine Nacht kommen will? Glaubst du das? Denn er ist gekommen und die, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht. Nimmst du ihn auf? Es ist eine Hilfe, die angenommen werden muss. Jesus ist das Licht und das scheint in der Finsternis. Ich glaube zutiefst daran, dass Jesus in der Finsternis scheint. Also hör auf, dir Sorgen zu machen um die Dunkelheit deiner Finsternis, sondern nimm die Einladung an, in diese Situation hinein das maximale Licht zu kriegen. Und wo du bist, wird Licht sein. Und ja, das löst nicht jedes Spannungsfeld auf. Und ja, das ist nicht einfach. Ich würde es mir wünschen, eine Predigt wird so viel mehr Spaß machen. Mach's einfach nur und alles wird gut. Nee, wir sind Menschen und es ist noch eine Welt, die ist kalt, zugig und stinkend. Und damit haben wir zu kämpfen. Und Leute, ich glaube, eine falsche Predigt hilft niemand was. Und um ehrlich zu sein, damit kämpfe ich auch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, bei den anderen bahnt sich das Happy End immer schneller an als bei mir. Aber das liegt auch daran, dass man eben in seinem eigenen Körper drinsteckt. und dann diese Dunkelheit so intensiv spürt und die Kälte. Aber ich kann euch sagen, Jesus war immer da, wenn ich gebetet habe. Und wenn du dich fragst, wie mache ich das jetzt, Peter? Wie schalte ich das Licht ein? Ist das Angebot, das ich dir heute Morgen machen möchte, schau hin auf Jesus. Mehr auf ihn, mehr aufs Kreuz, mehr auf seine Auferstehung als auf den Weihnachtsbaum vielleicht. Wobei das mit dem Licht schon sehr, sehr gut repräsentiert. Und mach dir keine Gedanken, wie zerbrochen deine Kugeln sein mögen. Sondern schau auf das, was er tut und was er erwählt. Und wenn du ganz mutig bist, dann rufst du dieses Licht aus über deinem Leben. Dann wisst ihr, was wir jeden Tag tun, wenn wir im Kummer drin verharren, wir bestätigen und rufen Dunkelheit über uns aus. Das ist echt crazy. Wir sind im Dunkeln und sagen, es ist aber auch so dunkel. Dunkel ist es. Und wundern uns, dass es das nicht besser macht. Nochmal, es geht nicht darum, Finsternis zu verleugnen und nicht zu sagen, dass es dunkel ist, sondern auf was schaue ich und nehme ich sein Licht. Und eine große Möglichkeit ist, Gott zu preisen, auch in der Nacht. Das ist schon mutig und es ist einmal wieder völlig verrückt, wenn es dir nicht danach ist, das zu tun. Aber wir werden es gemeinsam ein Lied singen und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, Peter, bei mir ist faktisch dunkel. Dieses Lied ganz bewusst mitzusingen, in die Dunkelheit hinein, um das Licht zu proklamieren und nicht mehr die Dunkelheit. Und es gibt diesen tollen Ausspruch, der setzt sich im Hebräischen zusammen aus dem Wort Jahwe und aus dem Wort preisen. Hallelu preisen und Ja für Jahwe, den großen Gott. Hallelu, Ja. Und ich lade uns ein, uns zu erheben in unseren Situationen. Und wenn es dir gut geht, dann noch mehr. Weil dann stimmst du direkt mit den Engeln ein, die sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und wenn du mutig bist, auch über deine Dunkelheit, I raise a Hallelujah. Ein Hallelujah entsteht in meinem Leben und erhebt sich. Ich rufe Hallelujah im Angesicht meiner Feinde, in die Dunkelheit hinein, denn mein Gott lebt und ist Mensch und ist mit mir. Das ist Weihnachten und das ist richtig, richtig gut.